Gut, das Thema war ja festgeschrieben, das sollte jetzt niemanden überraschen, das Amt der Diakonie in der Gemeinde. Ein Entwurf für die Gemeinde Detmold-Nord. Das heißt, es wird aufgenommen, aber ich habe erstmal gesagt, Sie sollen es nicht auf die Homepage setzen, das ist ja ein Abend für uns. Ja, und so wie wir das handhaben wollen, da können wir dann auch gerne ins Gespräch kommen. Und so möchte ich euch einladen, euch einzubringen, mitzureden. Ich hoffe, ihr habt Bibeln dabei, dann werden wir auch damit arbeiten. Wenn ihr keine dabei habt, dann denke ich mir schnell noch was anderes aus. Ja, wird dann auch gehen. Gut. Beginnen wir damit. Also ich habe ja gedacht, Diakonie ist irgendwie ein breites Feld. Habe heute noch mal ein bisschen gegoogelt. Diakonie hat irgendwas mit häuslicher Krankenpflege zumeist zu tun. Wie würdest du folgenden Satz beenden? Diakonie in einer Gemeinde ist wichtig, weil. Also erstmal jeder für sich bitte. Diakonie in einer Gemeinde ist wichtig, weil. Okay, weil wir einander brauchen. Gut. Okay. Mir geht es nur nicht so sehr zu sagen, das ist richtig oder falsch, sondern ich will auch erstmal hören, in welche Richtung denken wir, wenn es um Diakonie geht. Denn irgendwie hat jeder seine Schubladen ja parat, die er aufzieht und reingreift, wenn man von Diakonie spricht. Ob sich das mit dem Bild der Diakonie des Neuen Testamentes deckt, ist dann nochmal eine ganz andere Fragestellung. Diakonie in einer Gemeinde ist wichtig, weil. Haben wir sonst noch ein paar Statements? Okay. Wenn niemand übersehen werden soll, ja. Ich bin gespannt, ob sich das decken wird mit dem, was wir gleich hoffentlich von der Bibel her für uns erarbeiten. Um das schon mal vorwegzunehmen, ich wollte erst warten, bis alle sitzen, nicht, dass jemand aufsteht und gleich wieder rausgeht. Genau genommen wissen wir relativ wenig über Diakonie in der neutestamentlichen Gemeinde. Das klingt fast ein bisschen frustrierend, ja. Weil ja jeder doch irgendwie sich sein Bild gezimmert hat. Wenn ihr jetzt so die Aussiedlerprägung habt, wie das bei mir der Fall ist, ja, dann ist es klar, in einer Gemeinde gibt es einen Ältesten, ja, und einen Bruderrat drumherum und ein paar Diakone. Die sind auch nötig, weil man ja das Abendmahl verteilen muss. Ja, das ist so unsere Prägung, ja, zumindest die geistliche Kinderstube, aus der ich komme. Ob dem so ist, das müssen wir dann gleich mal sehen. Gut, beginnen wir mit der Begriffsdeutung. Auch das ist nicht so ganz klar. Einige leiten Diakonie her von dem Begriff durch den Staub gehen und scheinbar, also es steckt das Wort Staub da auch drin. Es ist nur nicht ganz sicher, ob es tatsächlich diese Bedeutung in der ursprünglichen Formulierung auch hat. Die Herleitung ist nicht so ganz klar. Was aber relativ klar ist, ist, was Diakonie bedeutet. Ein Diakon ist ein freiwilliger Diener und das ist das Besondere an diesem Vokabular. Das Neue Testament oder auch außerhalb des Neuen Testamentes in der damaligen Zeit gab es den Doulos, das ist der Knecht. Und das Besondere an dem Doulos ist, der steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Herrn. Das tut der Diakon nicht, sondern das Wort Diakon betont in erster Linie den Dienst, nicht so sehr das Verhältnis, aus dem er kommt. Es gab dann auch den Angestellten, der hieß Therapon in der damaligen Zeit. Das hat diese vollkommene Freiwilligkeit im Arbeiten. Aber das Wort, weder das Wort Knecht noch das Wort Angestellter hat die junge Gemeinde genommen, um diesen Titel zu beschreiben, sondern es war ihr ganz wichtig, den Diakon zu wählen, denn Diakon beinhaltet A, die Freiwilligkeit, B, den Blick auf den Dienst. Es geht gar nicht so sehr um die Frage, wer schickt mich, ja, sondern was muss gemacht werden. Ja, das war die Perspektive, die der Diakon nun mitbrachte. Es gab dieses Wort auch für eine bestimmte Form von Angestellten, quasi, wir würden heute sagen, der Beamte. Ja, die Staatsangestellten wurden Diakone genannt. Das fand ich ist eine interessante Beobachtung. Auch vom Staat wird gesagt, dass er Gottes Dienerin ist. Das lesen wir in Römer 13, Vers 4. Und da wird auch das Wort Diakon gebraucht. Also der Diakon handelt als Angestellter Gottes und ist ein guter Diener Christi. So in etwa mal die ganz allgemeine Definition von Diakon. Er wurde dann gebraucht, dieser Begriff, für jemand, der am Tisch bedient. Also der Begriff hat eine Wandlung dann vorgenommen. Ein Tischdiener, jemand, der aufwartet, es war weniger als der Kellner. Der Kellner wird ja dafür bezahlt. Ja? Sondern einer, dessen Job es einfach war, am Tisch zu bedienen. Das war dann so eine negative Färbung, die dieser Begriff gewonnen hat. Der Diakon wird aber auch als Fachausdruck für einen leitenden Diener in der Gemeinde gebraucht. Lasst uns bitte mal Philipper 1, Vers 1 aufschlagen und lesen. Wer es hat, bitte laut und deutlich. Okay, hier werden die Gläubigen angesprochen und in der Gemeinde die Ältesten und Diakone. Das heißt, ganz offensichtlich gehörten die irgendwie schon als Diener zur Gemeindeleitung dazu. Dieser Doppelausdruck fällt an dieser Stelle hier auf. Also, die junge Gemeinde bedient sich des Begriffes der Person, die freiwillig am Tisch dient, und installiert einen Diener, der für andere in der Gemeinde sorgt. Um das Neue Testament herum, wenn wir in die Vulgata hineingucken, die Vulgata war die lateinische Übersetzung des Neuen Testamentes, also sowohl des Alten Testamentes, dann später wurden da auch Dinge aus dem Neuen Testament ergänzt. Ja. Da fällt auf, dass die hier im Normalfall das Dienen mit Minister übersetzt wird. Und das ist eine Begrifflichkeit, die uns bekannt vorkommt. Der Minister ist kein ganz kleiner Diener, ja, der hat seinen Bereich, für den er dann eingeteilt und unterwegs ist. Also so mal zu den blanken Begrifflichkeiten, die wir im Neuen Testament finden. Wenden wir uns ein wenig dem Amt zu, das das Neue Testament beschreibt. Zunächst einmal die Vorläufer des Amtes der Diakonie. Auch hier fällt auf, die junge Gemeinde hat nicht etwas ganz Neues installiert, sondern sie bedient sich bereits vorhandener Gepflogenheiten. Ja. Vorläufer des Amtes in der Synagoge. Wenn wir Lukas 4 aufschlagen, machen wir jetzt nicht, da begegnen uns verschiedene Titel. Es gab die Leiter einer Synagoge, sie wurden Älteste genannt, oder die Ehrwürdigen. Archontes haben wir da im Grundtext das Wort. Das heißt, eine Synagogengemeinde wurde von Ältesten geleitet und es gab den Synagogendiener. Der hatte mehr praktische Aufgaben. Das deckt sich nicht ganz mit dem Diakon, wie wir ihn später im Neuen Testament finden. Aber scheinbar ist das die Grobstruktur, die die jungen Christen nun auch mit übernommen haben. Der Synagogendiener, zu seinen Aufgaben gehörte das Hausmeister-Dasein. Es gehörte dazu, dass der sich darum kümmerte, dass im Gottesdienst alles ordnungsgemäß verlief. Zum Beispiel, wenn die Kinder vorne nicht ordentlich waren, ja, dann kam der Synagogendiener und hat am Ohr gezogen oder was immer da auch nötig war. Der Synagogendiener war kein besonders geschätzter Posten, denn, verzeiht es mir, aber der Synagogendiener war auch Lehrer, ja, und in der damaligen Kultur, also Grundschullehrer, denn die Grundschule fand in der Synagoge statt und in der damaligen Kultur war es nun üblich, dass das einzige Lehrbuch, das man hatte, die Tora war. Also der brachte den Kids Lesen und Schreiben bei, das galt nicht als unehrenhaft. Aber der Synagogendiener wurde dafür bezahlt, dass er anderen das Wort Gottes beibrachte. Und irgendwie hatte das einen anrüchigen Unterton. Bei den Kids war der Synagogendiener gefürchtet, denn die mussten auswendig lernen, stumpf auswendig lernen. Und der Synagogendiener hatte das Recht, die Kids zu strafen. Ja, allen voran die Prügelstrafe. Ja. Das heißt, also wir haben hier ein paar Lehrer sitzen heute Abend. Ja, in der damaligen Kultur hätten die Kids da durchaus die Biege gemacht um den Lehrer, weil der halt ordentlich austeilen durfte bei den alten Juden. Ja. Aber diese Grobstruktur, es gibt Älteste, die die geistliche Hauptverantwortung haben und es gibt Diener, die das Organisatorische klären, und darauf achten, dass der Rahmen stimmt und steht. Das gab es bei den alten Juden in der Synagoge schon. Und Vorläufer, ja, hatte ich gesagt, und Vorläufer der Diakonie in Apostelgeschichte 6. Meistens wird Apostelgeschichte 6 die Wahl der Armenpfleger benutzt, um die Einsetzung von Diakonen zu belegen. Das Problem ist nur, die Personen werden nie Diakone genannt. Wir werden gleich noch auf den Text hier in Apostelgeschichte 6 zurückkommen. Von ihnen wird gesagt in Kapitel 6, Vers 4, es sollen Leute eingesetzt werden. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben, so die Apostel. Das heißt, sie brauchen Leute, die... In Vers 3, darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Das Wort für Dienst, da steht auch, das Wort ist das gleiche Wort wie das Wort, der Begriff Diakon, ja, aber es scheint noch nicht das Amt zu meinen, sondern die Arbeit, die sie tun werden. Also scheinbar ist hier in Apostelgeschichte 6 schon auch so eine Vorläuferorganisation, wie die Gemeinde später dann das in den eigenen Reihen auch manifestieren wird. Hier aber zu sagen, das sind ganz klar schon Diakone, Kraft Amtes, das würde über das hinausgehen, was der Text uns so vor Augen stellt. Dennoch, glaube ich, ist der Diakondienst, wie er uns später genannt wird im Neuen Testament, er steht in Beziehung von der Organisation und Struktur zu diesem Text und nimmt Maß an dem, wie die Apostel das gemacht haben. Ob hier in Apostelgeschichte 6 schon die Amtseinsetzung gemeint ist, das muss offen bleiben, weil der Text das so deutlich nicht sagt. Sie werden für einen Dienst berufen. Kraftamtes muss dann letztlich offen bleiben. In zweifacher Hinsicht bleibt das offen. Zum einen werden diese 7 Männer nicht explizit Diakone genannt. Und zum anderen erleben wir später Stephanus und Philippus auch als die, die ganz andere Dienste machen. Der eine ist als Apologet unterwegs, der andere als Evangelist. Jetzt kann man sagen, naja, die sind halt weitergezogen und haben sich weiterentwickelt, welche Erklärung man immer dafür finden mag. Also in Apostelgeschichte 6 haben wir aber, denke ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Vorläuferfunktion des späteren Diakonamtes. Gewisse Parallelen sind da, auch wenn es nach meinem Dafürhalten nicht zwingend deckungsgleich ist. Mir ist wichtig zu sehen, die Apostel haben nicht von jetzt auf gleich eine Struktur geschaffen, sondern die greift auch zurück auf Bekanntes, auf Bewährtes. Persönliche Kriterien der Diakone, die uns genannt werden. Ich nehme diesen Punkt zuerst vorweg, weil er uns ein Stück weit auch erhält, welche Aufgaben haben Diakone denn gehabt. Kann man das lesen? Marco, ich ziehe mal das Mikrofon raus. So, ich habe hier mal die Qualifikation der Ältesten aus 1. Timotheus 3 gewählt. Daneben die Qualifikation der Diakone, auch aus 1. Timotheus 3, ab Vers 8 ist das dann. Und dann die Qualifikation der Frauen, möglicherweise die Frauen der Diakone, das werden wir gleich noch sehen. Was fällt auf, wenn wir die Qualifikationen miteinander vergleichen? Okay. Vorbildlich sein, ja. Kinder gut vorstehen, eigenem Haus gut vorstehen, trifft offensichtlich für beide zu. Das ist also so ein Punkt, wo ich dachte, das ist mir da erst in der Vorbereitung dieser Stunde hier aufgegangen. Bisher habe ich die Texte immer einfach so runtergelesen, zur Kenntnis genommen, sie sind geringfügig anders. Ja, halte ich für eine ganz bedeutsame Beobachtung. Für den Ältesten ist geschickt im Lehren unverzichtbar, für den Diakon nicht. Das fällt auf. Nicht doppelzüngig, ich werde das gleich noch definieren. Ja, das heißt, der Diakon hat ganz offensichtlich Aufgaben, mit denen er betraut ist, indem er viel mit Menschen zu tun hat, Menschen ganz praktisch anleitet, Dinge verantwortet, aber nicht zwingenderweise mit dem Lehren beauftragt ist. Das ist eine Beobachtung, die deutlich wird. Ansonsten ist sehr viel deckungsgleich. Nüchtern und maßvoll wird bei ihm da nicht genannt, gastfrei auch nicht. Die Qualitäten, die Erfordernisse sind nicht ganz so ausgeprägt wie beim Ältesten. Aber offensichtlich erzwingt der Dienst keine spezielle Lehraufgabe. Es fallen Eigenschaften auf, die von Männern gefordert werden müssen, die viel in Häusern unterwegs sind und mit der Verwaltung irdischer Güter oder Werte betraut sind. Wenden wir uns dem im Einzelnen zu. Es werden einige persönliche Kriterien genannt, die einen Diakon nun auszeichnen sollen. Sein Charakter betreffend, hier ist das Wort ehrbar, das gebraucht wird, anständig, würdevoll, ernsthaft, respektierbar, so in unserem Text. Also wer Diakon ist, muss ganz offensichtlich als Person sehr verlässlich sein. Dann dieses tolle Wort, nicht doppelzüngig. Hier lesen wir sehr unterschiedliche Definitionen, die aber in eine bestimmte Richtung weisen. Er soll aufrichtig, ehrlich und authentisch sein. Ich fand es in einem Werk sehr treffend wiedergegeben, indem er nicht verschiedenen Menschen gegenüber verschiedene Dinge behauptet. Deshalb, nicht doppelzüngig meint er, mit einer Zunge reden. Wenn der was sagt, da musst du dich drauf verlassen können. Halte ich für bedeutsam. Nüchtern, wörtlich nicht vielem Wein ergeben, also unberauscht sein, voller Selbstdisziplin, hohes Maß an Verlässlichkeit wird hier gefordert. Frei von der Liebe zum Geld, das heißt, er soll diesen Job nicht machen, um sich persönlich zu bereichern. Oder überhaupt, um persönlichen Vorteil daraus zu schlagen. Das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Er soll eine gesunde biblische Lehre haben und leben. Also auch hier fällt auf, es geht nicht so sehr oder nicht in erster Linie um die Kommunikation des Glaubens, sondern der soll das für sich bewahren und leben. An dem Mann muss man sich orientieren und ausrichten können. Untadelig, niemand soll eine Klage gegen ihn erheben können und auch Mann einer Frau. Im Regelfall soll der Diakon verheiratet sein. Soweit zu seiner Person und seinem Charakter. Wir haben Qualifikationen, die auf das Familienleben hindeuten. Er soll seiner Familie gut vorstehen und seine Frau soll ehrbar, nicht verleumderisch, nüchtern und treu in allem sein. Das ist bedeutsam, dass hier Kriterien für die Frau genannt werden. Beim Ältesten haben wir das nicht. Ob das tatsächlich seine Frau ist, da kommen wir dann gleich noch drauf. Geistliche Reife wird gefordert. Ein Diakon soll zuerst erprobt werden und erst danach, nachdem er sich bewährt hat, als Diakon eingesetzt werden und als Diakon auch dienen. Also hier wird uns in 1. Timotheus 3 dann eine ganz breite Palette mitgegeben von Kriterien, die so eine Person erfüllen soll. Einige Fragen, die es zu wälzen gilt. Was sagt das Neue Testament? Wenn sie von Diakonen spricht, meint sie denn tatsächlich immer Männer? Es lohnt sich, dem nachzugehen. Ihr werdet auch feststellen, dass es hier unterschiedliche Handhaben gibt. Ich habe zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 11 mal in zwei Übersetzungen hier euch projiziert. Lest das mal bitte für euch durch. Also das ist die Luther 2017 und die neue Genfer Übersetzung. Was fällt auf? Oder ist das zu offensichtlich? Ist zu offensichtlich. Also, die Frauen, Kapitel 3, Vers 11, in der Lutherbibel, desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen, in der neuen Genfer Übersetzung. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch die neue evangelistische Übersetzung, die viele von uns haben und wir unseren Kindern schenken, hat hier eine ganz ähnliche Formulierung. Ja, auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Und es wird schon deutlich, hoppla, wie ist das jetzt zu verstehen? Was meint dieser Text denn nun? Grammatisch greift beides zu kurz. Vers 11 beginnt mit einem einzigen Wort und da steht einfach nur Frauen. Das war's. Also wenn wir Kapitel 3, Vers 11 so lesen, wie es dort steht, dann steht dort, Frauen sollen ehrbar sein. Verleumderisch, nüchtern und treu in allen Dingen. Und jetzt bitte ich euch, wenn ihr in der Bibel da habt, schlagt doch bitte mal auf mit mir 1. Timotheus 3. Wie kommt es, dass Übersetzungen hier so unterschiedlich urteilen? Lies doch bitte mal den Text in deiner Bibel und mach dir Gedanken, zu welchem Schluss kämest du, da Vers 11 einfach nur mit dem Begriff Frau beginnt. Es hilft, wenn du die zwei Verse davor und die zwei Verse danach mitliest. Wenn du Vers 11 mit Frauen beginnst. Zu welchem Schluss kommst du? Bitte. Ja. Das heißt, du würdest das hier so deuten, wie die Lutherbibel das deutet. Das müssen die Frauen der Diakone sein. Ja, ja. Ist keine schlechte Übersetzung, muss ich sagen. An den meisten Stellen. Ja, okay. Ja. Ja, es trifft zu. Aber könnte man ja auch sagen, das gilt ja auch für eine Frau, dass ihre Kinder dann, wenn sie verheiratet ist. Also es wird in der Tat in unterschiedliche Richtungen gedeutet. Da es einfach nur mit Frauen beginnt, will ich drei Gedanken dazu formulieren. Es kann in der Tat grammatisch stimmig auf Diakone gemünzt werden. Vers 11 alleinstehend kann aber auch so gedeutet werden, dass er Frauen im diakonischen Dienst meint. Was mir auffällt ist, nehme ich den Kontext ernst, dann wird es schwierig, hier die Frauen als Diakoninnen zu sehen. Schaut mal bitte in den Text hinein. Die Verse 8 bis 10 sprechen von Männern. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, kein Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren und man soll sie zuvor prüfen und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen sollen, oder ich lese mal so, wie es da jetzt steht, Frauen sollen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diakone sollen ein jeder, der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Hause gut vorstehen. Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Also die Verse 8 bis 10 sprechen offensichtlich von Männern. Die Verse 12 und 13 auch. Deshalb liegt nach meinem Dafürhalten der Schluss nahe zu sagen, also wenn der Text davor von Männern spricht und der Text danach auch, ja, dann brauchen wir schon sehr gute Argumente, wenn wir sagen, dieser eine Vers dazwischen spricht von etwas ganz anderem. Nicht von etwas ganz anderem, sondern von einer anderen Zielgruppe, von Frauen selbst, die dieses Amt haben. Da liegt der Schluss nach meinem Dafürhalten näher, wie die Lutherbibel es hier tut. Also die NGÜ habe ich genommen, weil die das am deutlichsten so schreibt. Die anderen versteifen sich da nur auf wenige Worte. Du hast die, glaube ich, hier, die neue evangelistische Übersetzung. Kannst du da bitte mal Kapitel 3, Vers 11 uns vorlesen? Okay, also da auch Frauen, die diese Aufgabe des Diakons haben. Also da 12 und 13 ganz deutlich von einem Mann sprechen, der Text, der danach kommt, glaube ich, liegt es nahe, das, was davor und was danach genannt wird, auf die gleiche Personengruppe zu beziehen. Dann hieße das in der Tat, wenn hier von den Frauen die Rede ist, meint es mit höchster Wahrscheinlichkeit die Frauen der Diakone. Auch das, was nachher gesagt wird in Vers 12 und 13, ist nur, also manche argumentieren auch so, Vers 12 und 13 gilt beiden. Deshalb ist das hier im Kontext kein Bruch, aber Vers 12 und 13 spricht von Mann einer Frau, von dem Haus gut vorstehen. Das ist relativ schwierig, das eben auch auf Frauen zu übertragen. Deshalb scheint mir hier der Schluss nahe zu liegen, dass von den Frauen der Diakone in Vers 11 die Rede ist. Das ist eine Stelle, die sehr häufig zitiert wird. Eine weitere Stelle, die man ständig findet in der Literatur, ist Römer 16, Vers 1. Ich klicke hier und komme nicht weiter. Jetzt klappt's, danke. Lest mal Römer 16, Vers 1 in diesen zwei Übersetzungen und da wird auch deutlich, dass hier unterschiedlich interpretiert wird. Ich empfehle euch unsere Schwester Pöbe, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchrea versieht, in der NGÜ. Nun noch ein Wort der Empfehlung, es betrifft unsere Schwester Pöbe, Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Das ist die zweite Stelle, die häufig herangezogen wird, um deutlich zu machen, dass auch Frauen ganz offensichtlich Diakoninnen sein können. Ich war etwas überrascht, als ich das gelesen habe, weil in vielen Werken beispielsweise, ich weiß nicht, ob hier jemand die Elberfelder Bibel mit dem Sprachschlüssel hat, da steht hier in Apostelgeschichte, in Römer 16, Vers 1, ist der Begriff für Dienst der Fachbegriff, der im Maskulinum steht. Das heißt, das müsste dann so übersetzt werden, unsere Schwester Pöbe, die das Amt eines Diakonen in der Gemeinde von Kenchrea versieht. Das große Bibellexikon geht in die gleiche Richtung. Es wird so stark betont, dass hier für eine Frau eine maskuline Beschreibung gebraucht wird für ihren Dienst. Das muss auf das Amt hindeuten. Das hat mich etwas überrascht. Ich habe da nachgeschlagen. Hier haben wir in der Tat das Wort Diakonon. Es hat die gleiche Endung in der femininen und der maskulinen Form. Das heißt, es kann maskulin sein, aber im Akkusativ Singular, also für die Grammatikliebhaber, wie es hier steht, ja, kann es sowohl maskulin als auch feminin sein. Zu sagen, das kann nur die maskuline Endung sein, das ist willkürlich. Die Chancen stehen hier mindestens 50-50. Ja. Also wenn du Kommentare liest und hier wird das so eingefordert, das trifft leider nicht zu. Zumindest nach den griechischen Wörterbüchern, die mir zur Verfügung stehen. Also, Römer 16, Vers 1 erzwingt nicht, dass die Pöbe Diakonin war, sondern es ist grammatisch genauso legitim zu sagen, sie tut den Dienst in der Gemeinde in Kenchrea. Also vielleicht auch einen diakonischen Dienst, das kann unter keinen Umständen ausgeschlossen werden. Ich halte etwas fest für uns, weil diese Fragestellung doch immer wieder diskutiert wird. Zweifelsfrei bezeugt ist, dass Männer das Amt der Diakone bekleidet. Da können wir uns sicher sein, 1. Timotheus 3 ist da unmissverständlich nach meinem Dafürhalten. Mir fällt auch auf, die Apostel setzen bei den Vorläufern der Diakone ausschließlich Männer ein. Uns wird aber auch Folgendes mitgegeben. Frauen werden im diakonischen Dienst stehend bezeugt. Also sie haben diese Arbeit gemacht, beispielsweise die Phöbe. Es gibt einige Stellen, die eine Deutung in Richtung der Diakoninnen grammatisch zuließen, aber sie sind nicht eindeutig. Also 1. Timotheus 3, zu sagen, das sei eindeutig, will mich nicht so ganz überzeugen. Dieser grammatische Kunstgriff, dass in Römer 16 nur die maskuline Form genannt wird, das stimmt so einfach nicht. Es kann sein, dass hier von Diakoninnen die Rede ist, aber das ist einfach nicht eindeutig. Das ist so die Situation, in der wir stehen. Deshalb schlagen wir als Gemeindeleitung Folgendes vor. Wir wollen einfach uns an das halten, was wir sicher wissen. In Detmold Nord wollen wir es deshalb so handhaben, dass das Amt des Diakons Männern vorbehalten bleibt, der diakonische Dienst aber Frauen offen steht. Also wir versuchen genau diesem Befund zu entsprechen. Wir finden den Dienst, den diakonischen Dienst, dass auch Frauen sich da einbringen, haben aber keine zweifelsfreie Stelle, in der sie eingesetzt wurden, was bei Männern hingegen anders ist. Ihr hört alle so geduldig zu. Der letzte Punkt ist mir auch noch wichtig, über Geschwister, die hier anders entschieden haben, wollen wir nicht urteilen. Ja, das ist deren Baustelle und nicht unsere. Ich empfinde das sehr folgenschwer. Sind da noch Rückmeldungen von eurer Seite? Wenn nicht, wende ich mich dem nächsten Punkt zu. Aufgaben der Diakone. Diakone oder Diakonie ist Dienst im weitesten Sinne. Das Problem ist, dass uns nicht genau skizziert wird, was sie im Neuen Testament genau alles taten. Auch der Begriff selbst gibt das nicht her. So sind wir angehalten, Folgerungen zu ziehen, und da werden wir nicht umhinkommen. Philipper 1, Vers 1 haben wir schon gelesen. Hier wird deutlich, ganz offensichtlich wird hier der Gruß an die Heiligen weitergegeben, samt den Bischöfen und Diakonen. Es liegt also nahe, davon auszugehen, da hier abgesetzt wird zwischen den Glaubenden und den Bischöfen und Diakonen, dass die zweite Gruppe Leitungsaufgaben innehatte. Das hieße, dass ganz offensichtlich die Diakone auch Teil hatten an der Leitung der Gemeinde zu Philippi und dass das von Paulus so anerkannt eben auch wird. Es wird uns leider nicht weiter beschrieben, aber die Leitung der Gemeinde in Philippi setzte sich aus diesen zwei Gremien zusammen, Älteste und Diakone. Man kann sagen, dafür, dass die Gemeinde so jung war, ist es schon ziemlich beeindruckend, dass die hier schon diese Ämter hatten. Auch 1. Timotheus 3 spricht ja von den Ältesten und im Nachklang gleich auch von den Diakonen mit. Auch hier liegt offensichtlich das Verständnis zugrunde, dass in einer Gemeindeleitung durchaus diese beiden Gremien vertreten sein können. Ob sie es müssen, sei da mal dahingestellt. Ich glaube, zum Diakondienst gehörte auch Seelsorge und Fürsorge. Ich leite das von dem Gedanken ab, dass sie nicht doppelzüngig sein sollten. Das heißt, ihr Wort musste im hohen Maße verlässlich sein. Auch ihre Frauen sollten nicht verleumderisch sein. Hier werden uns Personengruppen genannt, denen man sich blind anvertrauen können muss. Scheinbar nahmen sie ganz eng Menschen bei der Hand und gingen ein Stück des Weges mit ihnen. Sie durften vertrauliche Mitteilungen aus dem Seelsorgedienst nicht ausplaudern, auch nicht weitergeben. Es scheint so, als hätte das eine bedeutsame Facette, die dieses Amt nun erzwingt. Ich glaube, wir haben einen praktischen Schwerpunkt bei den Diakonen. Ich will das an zwei Dingen festmachen. Zum einen, der Name, den die Gemeinde sich gewählt hat, war relativ untypisch. Ich sagte schon, es ist der Kellner, der Bote, der Verwalter, der Diener. An für sich kein sehr hochgehobener Posten, aber jemand, der nicht gezwungen diesen Dienst tat, sondern von sich aus. Und es ist ein Dienst, der mit ganz praktischen Hilfestellungen zu tun hatte. Wenn wir auf Apostelgeschichte 6 zurückblicken, als die Vorgänger der Diakone, dann liegt es auch nahe, davon auszugehen, dass sie ganz praktische Hilfsdienste gemeint sind. Apostelgeschichte 6 ist auch deshalb so interessant, selbst wenn es das Diakonamt noch nicht in Reinkultur ist, weil es uns die Frage beantwortet, braucht jede Gemeinde denn unbedingt Diakone? Es fällt auf, in Apostelgeschichte 2 bis 5 hatten wir schon Gemeinde, aber noch keine Diakone. Die werden dann eingesetzt, wenn es nötig ist. So wie die Gemeindestruktur der Apostel immer so geartet wurde, dass gerade das entschieden und gehandhabt wurde, was nötig war, was die Größe und die Umstände erzwangen. Wir erleben, dass Paulus überall Älteste einsetzt, dass überall auch Diakone waren, wird uns so nicht berichtet. Scheinbar erst, wenn gewisse Rahmenbedingungen gegeben sind, wurden Diakone nötig. Vermutlich hatten sie auch Verwaltungsaufgaben, mit denen sie betraut waren. Ich mache das auch an den Rahmenbedingungen fest, die uns genannt wurden. Von ihnen wird gesagt, sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen tragen. Also in Verwaltungsaufgaben und Liebestätigkeiten in der Gemeinde haben sie vermutlich Menschen betreut, weil dieses reine Gewissen, vollkommene Verlässlichkeit auch hier so hoch gehängt wird. Es passt auch sehr gut zu dem, wie uns in Apostelgeschichte 6 das vor Augen gestellt wird. Wie hat sich das Diakonenamt entwickelt? Das will ich nur ganz kurz zusammenfassen. Wir finden schon recht früh Diakone, also Clemens von Rom beispielsweise, Ignatius von Antiochia, da gab es Diakone in ihren Gemeinden. Allerdings sind die recht allgemein aufgestellt gewesen, die Dienstbeschreibungen, die sie dann hatten. Es waren zu häufig, waren die eingesetzt für die Armenfürsorge und für das Verteilen des Abendmahles. Also das hat eine ganz, ganz lange Tradition. Ja. Wir finden das in der Schrift so nicht, aber in der Kirchengeschichte war das ganz offensichtlich ein Verständnis. Mir scheint es, als wären hier vier Schwerpunkte, in denen Diakone in der ersten Gemeinde, in den ersten Gemeinden eingesetzt worden sind, an der Art und Weise, wie die Apostel dieses Amt beschreiben. Wir müssen aber doch sagen, es ist relativ unscharf umrissen. Das fällt bei anderen Ämtern, wie beispielsweise dem Ältestendienst, etwas leichter, das klar zu umreißen. Das Prozedere des Einsetzens von Diakonen. Hier gibt uns das Neue Testament nichts vor. Wir können jedoch zurückblicken und Maß nehmen an der Art und Weise, wie die Vorläufer der Diakone von den Aposteln eingesetzt wurden. Vielleicht waren das auch schon Diakone, wir wissen es eben nicht genau. Wenn wir Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 6 anschauen, da oben habe ich stehen. Einsetzung bei den Aposteln hat zu tun mit. Bitte mal, dass du für dich Kapitel 6, die Verse 1 bis 6 liest. Und dann wollen wir einige Begriffe zusammentragen, die deutlich machen, was für die Apostel alles dazugehörte, als sie sich entschieden, Leute für den praktischen Dienst einzusetzen. Lies das mal bitte jeder für sich und macht euch da ein paar Gedanken zu und dann wollen wir gleich zusammentragen. Erstmal jeder für sich. Wenn wir das Gesamtpaket betrachten, die Verse 1 bis 7, welche Begriffe fallen dir ein? Einsetzung bei den Aposteln hat zu tun mit. Ihr seht so müde aus. Ich glaube, wir arbeiten ein bisschen zusammen. Das gefällt mir jetzt.
Ich habe hier ein paar Blätter und ich gebe die euch. Das heißt, jeder, der einen Begriff nennt,
jetzt nennt keiner mehr ein. Das habe ich befürchtet. Nein, wenn wir viele Begriffe haben, werden wir mit denen auch arbeiten. Also keine Sorge, ich habe die Uhr im Blick. Mehrheitsbeschluss.
Sehr gut. Wer hat das genau beschlossen?
Entschuldigung? Okay. Also wenn ihr die geschrieben habt, die Zettel, gebt ihr einfach nach vorne und legt die hier hin. Es wäre übrigens gut, wenn ihr die gleich sehen könnt, einfach auf den Boden. Ja. Es müssen noch ein paar Begriffe mehr kommen, dann geht das auf. Aufgabenübertragung, wie meinst du das? Okay. So, merkt euch, welche Begriffe ihr geschrieben habt. Mir ist Folgendes aufgefallen bei den Aposteln. Das sind die Worte, die mir so kamen. Erkennen der Problematik, erreichbar für Kritik, den Wunsch, das Richtige zu tun, finde ich hier, Definieren des Zieles, Kommunikation, wird ja viel geredet dabei, in alle Richtungen. Danke, ja. Es wird delegiert, Erfolg, Prioritäten werden gesteckt, Beauftragung, Einsetzung, Bejahen der Organisationsstruktur. Das klingt jetzt vielleicht wie eine Lehrübung, aber ich will an einen bestimmten Punkt kommen. Ich habe hier drei Begriffe aufgeschrieben. Ihr, die ihr Worte hier notiert habt, sortiert die bitte gleich dazu. Auf dem ersten Blatt steht Analyse. Auf dem zweiten Blatt steht Planung. Das lege ich hier in die Mitte. Und auf dem dritten Blatt steht Organisation. Ja. Die Begriffe muss ich nicht definieren, oder? Unterschied zwischen Planung und Organisation. Planung, das denken wir uns aus, Organisation hat immer mit Menschen zu tun. Ja, wie kriege ich die eingeteilt? Ihr, die ihr hier Begriffe geschrieben habt, schiebt ihr doch bitte mal Analyse, Planung oder Organisation zu. Ihr müsst jetzt alle nochmal los. Ja, ihr habt ja schon nicht geschrieben, ohne dass ich es genannt habe. Also Analyse, Planung ist vor mir, Organisation ist da. Nichts bei Planung. Okay, das heißt, die Apostel haben diesen Schritt einfach übersprungen. Ja, die haben sich das überlegt und Leute eingeteilt und fertig. Ja. Festgelegte Anzahl, Aufgabenübertragung, Mehrheitsbeschluss, Einheit in der Gemeinde, Einsetzungszeremonie, lese ich hier, Bedarf, Murren, Auswahl aufgrund von Auswahlkriterien, Gottesbestätigung. Ja, die Bestätigung könnte man vielleicht auch noch darüber führen. Weshalb mir das wichtig ist, mir gefällt das in Apostelgeschichte 6 so gut. Die sehen die Not, die überlegen, was können wir tun? Und dann nehmen sie die Gemeinde mit auf diesem Weg und Gott bestätigt diesen Weg. Das heißt, sie setzen, wie ich das schon sagte, nicht der Vollständigkeit halber allein ein, sondern hier ist eine Not. Es gibt Situationen, in denen es nötig ist, Diakone oder Leute, die den praktischen Dienst tun, zu rekrutieren und einzusetzen. Es stellt sich ja die Frage, wieso machen wir uns die Gedanken, nachdem es die Gemeinde schon 20 Jahre gibt? Vielleicht war die Situation noch nicht da, dass der Diakondienst nötig war. Da bin ich schon bei meinem nächsten Punkt. Angepeilte Handhabe in der Gemeinde Detmold Nord. Als Gemeindeleitung denken wir, dass der Punkt da ist, unsere Gemeindegröße und Struktur verlangt nach Diakonen. Das meint, wir sind so groß geworden als Gemeinde, es kennt nicht mehr jeder jeden persönlich. Vielleicht noch mit Namen, aber nur ganz begrenzt, ob des Lebenshintergrundes. Wie ist der eine oder der andere gerade unterwegs? Wir brauchen mehr Leute, die Verantwortung übernehmen, einen ganzen Bereich leiten. Bisher ging das immer auf Zuruf, man kannte sich, ja, und wusste, der macht das und der macht das und der macht das. Jetzt sind aber viele neue dazugekommen. Wir denken, dass es an der Zeit ist, Personen zu benennen, die verantwortlich so einen Bereich leiten, die auch ganz offiziell dazu eingesetzt werden und dann auch Kraftamtes unterwegs sind. Wir wollen, dass einige Bereiche von Diakonen selbstständig verantwortet und geleitet werden. Also wir sind in Apostelgeschichte 6 quasi bei dieser Analyse unterwegs. Wir denken wirklich, dass das nötig ist, dass wir Personen haben, die von der Gemeinde beauftragt wurden, uns anzuleiten in diesem oder jenen Bereich. Einige Personen schweben uns vor, die wir uns könnte das besser heißen, die wir ins Gespräch bringen möchten. Ja. Das heißt, wir haben schon überlegt, wen könnten wir uns in so einem Dienst denken, der die Qualifikation mitbringt und auch sich im Dienst erwiesen hat. Und das ist mein letzter Punkt für heute. Gerne laden wir die Gemeinde ein, an diesem Prozess mitzuwirken. Das heißt, wir sind offen für Vorschläge, was Kandidaten anbetrifft, und auch was Aufgabenbereiche anbetrifft. Es ist nicht so, dass wir hier ohne Vorüberlegungen starten. Die haben wir uns schon gemacht. Wir haben auch den Wunsch von einigen Verantwortlichen, dass sie gesagt haben, wir haben so viel mit Leuten zu tun. Uns wäre es eine Hilfe, wenn wir ordentlich eingesetzt würden und diesen Job auch Kraftamtes dann tun könnten. Und so wollen wir in Zukunft diesen Prozess bewusst einleiten und voranbringen. Da etwa sind wir unterwegs. Hiermit eröffne ich das ganz offiziell und will sagen, wenn du Gedanken dazu hast, dass du sagst, ich kann mir denken, dieser Bereich ist ein Bereich, der ist so groß geworden, hat so viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun, da sollten wir einen Diakon für einsetzen. Ja. Du kannst gerne auf uns als Gemeindeleitung zukommen und deine Gedanken beisteuern, auch wenn du den Eindruck hast, in meinem Bereich macht dieser oder jener Mitarbeiter sich besonders gut, der könnte so eine Verantwortung tragen, auch dann sind wir gerne für Vorschläge offen. Ja. Wie gesagt, wir fangen nicht bei Null an, wir haben uns schon ein paar Gedanken dazu gemacht, aber ich denke, dass in den nächsten Monaten uns das als Gemeinde naturgemäß begleiten wird. Ich sehe das ähnlich wie in Apostelgeschichte 6. Hier sind Leute, die sind eigenverantwortlich unterwegs und die tun den Dienst. Denen wollen wir als Gemeinde den Rücken stärken, indem wir sie ganz offiziell zu so einem Dienst berufen und dann auch wie die Apostel unter Handauflegung einsetzen und ihnen damit auch sagen, ihr seid im Auftrag der Gemeinde unterwegs. Sind da Rückmeldungen von eurer Seite? Bitte. Von der Gemeinde dazu beauftragt. Und man hat die volle Autorität der Gemeinde dahinter, so wie das bei uns Ältesten auch ist. Wir sind ja zu einem bestimmten Dienst beauftragt und die Autorität fußt nicht in unserem Bauch, sondern weil wir uns von der Gemeinde dazu beauftragt wissen und das als Gottes Weg für uns sehen, was die Gemeinde auch bestätigt hat. Hier würde ich das genauso sehen. Gut. Ich empfinde eine allgemeine Ratlosigkeit, was überhaupt nicht dramatisch ist. Ja, nehmt diesen Ball bitte mit und denkt darüber nach, betet das auch für euch durch, dass Gott uns die Personen zeigt, die er vorbereitet hat für diesen Dienst, die diesen Kriterien, wie sie uns in 1. Timotheus 3, die Verse 8 bis 13 genannt werden, entsprechen. Das meine ich in zweifacher Hinsicht, dass wir als Gemeinde sie erkennen, aber auch, dass Gott sie bereit macht, diesen Dienst zu tun. Entschuldigung, Mona, bitte. Ja. Ja. Wir sind ganz am Anfang dieses Prozesses. Wir werden hier mit einigen konkreten Vorschlägen kommen. Ich wollte die jetzt noch nicht mitbringen, weil wir die so detailliert auch noch nicht formuliert haben für uns. Ich will nur sagen, falls von eurer Seite hier Ergänzungen sind, das heißt nicht, dass das dann schon in Beton gegossen ist, ja, sondern wir sind gerne für solche Vorschläge offen. Ja. Das muss parallel miteinander einhergehen. Für welche Bereiche wünschen wir uns Diakone und welche Personen stehen dafür zur Verfügung? Das müssen Menschen sein, die diesen Dienst jetzt schon tun. Aber wir haben hier Leute mit viel Verantwortung für andere Menschen, viel Verantwortung für Finanzen, viel Verantwortung für bestimmte Teilbereiche unserer Gemeinde, die sich sehr bewährt haben und denen wollen wir so gut wir können den Rücken stärken. Das ist der Gedanke, der da mitschwingt. Bitte. Das ist das, was ich so von der Beschreibung der Personen und der ganz begrenzten Aussagen über ihren Dienst ableiten würde. Das sind die vier Punkte, da muss es irgendwie reinpassen. Ja. Deshalb glaube ich, wir sind als Gemeinde sehr frei, den Dienst zu definieren. Also ich begreife einen Diakon als, ich sag mal, das hochdeutsche Wort, als Bereichsleiter. Ja. So würde ich das heute füllen. Deshalb habe ich das Wort Minister gebraucht, wie es dann ins Lateinische übersetzt wird. Es ist mehr als nur der, der praktische Dienste tut. Praktische Dienste können ein Bereich sein, den er tut. Aber es scheint mir nicht darauf, sich begrenzen zu lassen. Bitte. Wäre so ein Bereich, wo ich auch denken würde, der sollte von einem Diakon geleitet werden. Wo ich auch denke, es wäre gut, wenn solche Kreise von Diakonen, solche Arbeitszweige von Diakonen geleitet würden. So verstehe ich den Diakonendienst. Mir fielen da noch ein paar Kreise mehr ein, wo ich denke, das sind so bedeutsame Arbeitszweige in unserer Gemeinde. Und wir sind als Gemeinde durch die Gnade des Herrn gewachsen. Ja, wir brauchen Leute, die das bedenken und verantworten. Da, glaube ich, würden wir von profitieren als Gemeinde.
Ich würde gerne verstehen, wie ihr die Notwendigkeit erkannt habt, jetzt in diesem Zeitpunkt Diakone einsetzen wollen müssen. Weil, so wie ich diesen Text lese, ist hier die Notwendigkeit in Vers 2 definiert, dass die Apostel sagen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeit besorgen und darüber das Wort Gottes danach ist. Habt ihr das Gefühl als Älteste, dass das die Weitergabe des Wortes Gottes danach ist?
Also wenn ich, ja, lass mich die Parallele zur Apostelgeschichte 6 ziehen. Ich sehe noch weitere Bälle in Apostelgeschichte 6. Es werden Menschen übersehen. Ja, und die Apostel wollen dem nachkommen und vermögen es dann nicht mehr, ihren eigentlichen Dienst zu tun. Das, glaube ich, geschieht bei uns. Da sind Mitarbeiter, die sind frustriert, weil sie nicht genug bedacht und übersehen werden. Auch das, glaube ich, geschieht bei uns. Und wir haben viele gute Leute, die Verantwortung tragen, aber häufig den Eindruck haben, ich muss das alles selbst durchboxen und selbst für mich durchkämpfen. Diesen guten Leuten möchte ich den Rücken stärken, so gut wie ich kann. Und ich sehe das wie Arnold, sie tun den Dienst des Diakon. Ja. Wer rausgeht, wird Diakon. Ja, nein, der muss zur Nachtschicht. Ja, der muss zur Nachtschicht. Wir haben hier gute Leute, die diesen Dienst tun. Ja, ich möchte ihnen den Rücken stärken, so gut wie wir können. Das sind für mich so die drei Bälle. Es werden Leute übersehen. Ja. Vielleicht haben wir auch gute Mitarbeiter, die wir als Leiter nicht sehen. Wir sind zu groß geworden als Gemeinde. Also zu groß klingt jetzt negativ. Das ist ein Geschenk Gottes. Ja, ob jeder Person, die da ist. Aber ich glaube, in den einzelnen Bereichen brauchen wir Leute, die da deutlicher ein Auge drauf haben und unseren guten Mitarbeiter, die Last jetzt tragen, denen will ich den Rücken stärken. Das sind so die drei Bälle, die ich in die Luft werfen würde. Weshalb wir glauben, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Können wir? Wir haben noch keine Frist gesetzt. Alex sagt, ist mir das gleich, ob die nächste oder die übernächste. Wir haben diesen Ball jetzt mal ins Rollen gebracht mit der Bitte, geht mal schwanger damit oder kriege ich jetzt das Signal von euch, kommt mal in Quark, liebe Leitung, das interessiert uns so sehr, das wollen wir jetzt aber mit Nägel festklopfen. Ja, das ist mir gleich, unsere Gedanken sind so, dass wir das ganz schnell liefern können. Ich weiß noch nicht, ob das gut wäre. Mir wäre das lieb, wir lassen das sacken. Wenn ihr Dinge ergänzen wollt, spielt uns die Bälle zu. Wir werden das prüfen, aber wir werden sicher mit einem Vorschlag kommen. Ob jetzt in der nächsten oder in der übernächsten Gemeindestunde, das haben wir für uns nicht festgelegt, aber in die Richtung gehen unsere Gedanken. Hast du mir das Signal geschickt? Macht schnell. Ja. Voll gut, 2 Monate sollten wir haben, dann sage ich mal, wir müssen auch noch ein bisschen drüber nachdenken, was wäre eine gute Frist, Robert? Also ein Monat fände ich im Prinzip ausreichend. Ja. Wollen wir das festklopfen, dass wir sagen, wenn ihr Gedanken dazu habt, teilt ihr uns bitte mit bis Ende April. Ja. Dann grübeln wir weiter und kommen dann mit einem hervorragenden Vorschlag Ende Mai. Also wir hatten jetzt keine Vorgehensweise festgeklopft, aber wenn nichts dagegen spricht, das so anzugehen, können wir das auch gerne tun. Gut. Wenn ihr es genau wissen wollt, ich habe mit mehr Widerstand gerechnet. Ja, ich freue mich, dass wir da so gewillt sind, den Weg zu gehen. Danke für... Ja, bitte.
Mhm.
Ja, ein schlechtes Beispiel. Ja. Ja, aha. Ich möchte nicht dorthin kommen, dass jeder Bereich irgendeinem Diakoniezweig zugeordnet werden kann oder muss. Ja. Das heißt, wenn du morgen überlegst, machen wir eine Mädchenjungschar. Ja, da müssen wir überlegen, fällt das jetzt unter Frauenarbeit oder unter Kinderarbeit oder schon unter Jugendarbeit? Und wenn es da nicht drunter fällt, findet das hier nicht statt, weil wir haben kein Diakonat dafür. Ja, dann haben wir uns selbst Mauern gebaut, die uns mehr hindern als nützen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir das in diesem Bereich handhaben sollten. Persönlich denke ich, die Arbeitszweige, die sehr groß sind, so dass wir gut beraten sind, hier eigene Leiter nicht nur sich das irgendwie ergeben lassen, sondern einzusetzen, als Gemeinde beauftragen, das zu tun, die dann auch sagen können, was weiß ich, nehmen wir mal den Bereich des Gesangs. Ja, das finde ich dann ganz ordentlich, wenn im Musikteam wir einen Musikdiakon hätten und der dann sagt, pass auf, Mona, du singst jetzt Bass. Ja, fertig. Ich Diakon, du nicht. Ja, dann hat die Person die Autorität der Gemeinde, das zu sagen. Ja, das wäre mir lieb. Ich glaube aber nicht, dass alle Bereiche zwingenderweise einen Diakon als Vorstand bräuchten. Ich möchte auch nicht, dass der Mitarbeiterkreis jetzt ganz selbstverständlich ein Kreis von Diakonen wird. Ich glaube, Diakone gehören dahin. Aber zu sagen, da dürfen jetzt nur noch Diakone sein, das ist jetzt nicht das erklärte Ziel, womit... Also, dass wir anstreben mit dieser Aktion. Sondern es ist wirklich nur der Gedanke, die Arbeit, die so groß geworden ist, dass sie einer Möglichkeit einer eigenen Leitung bedarf, die Person wollen wir einsetzen und stärken. Ja, das beantwortet jetzt noch nicht die Frage. Nein, ganz einfach. Ich stelle mir mal, oh jetzt, ich muss hier eine Katze aus dem Sack lassen. Ja. Also ich denke, unser musikalischer Bereich ist so groß, das wäre gut, wenn es von einem Diakon geleitet würde. Ja. Aber wir haben einen Musikarbeitskreis. Da sind Frauen ganz normal mit dabei und arbeiten ganz normal mit, verantwortlich. Ja. Mir fällt kein Grund ein, warum die das nicht mehr tun sollten in Zukunft. Ja. Keiner. Ja. Die sind gut und die tragen Verantwortung und die machen den Job. Deshalb sage ich, wir finden die in dem Dienst, in ganz verantwortlichen Aufgaben, und da würde ich die Pöbel sofort in die Waagschale werfen. Ja. Nur, mir fällt keine Stelle ein, wo wir sagen können, zweifelsfrei war das eine Amtsträgerin als Diakonin. Und weil ich das so nicht finde, will ich das so nicht formulieren für uns. Wenn Kinderarbeit so ein Bereich sein sollte, da haben wir doch exzellente Frauen in der Mitarbeit. Und da würde ich sagen, mir fällt kein Grund an, warum die das nicht weiter tun sollten. Gut. Das ist der Punkt, der ein bisschen unscharf ist und ihr habt ihn rausgehört, da freue ich mich. Ja. Ihr Lieben, dann schlage ich vor, dass wir den Abend hiermit ausklingen lassen, dass wir noch miteinander beten und ich würde mich freuen, wenn einige uns im Gebet leiten, weil wenn wir diese Schritte jetzt weitergehen, die werden einen Einfluss nehmen auf unsere Gemeinde, auf unsere Struktur. Wir glauben, dass es zum Guten sein wird. Aber lasst uns darum beten, dass es nicht nur menschliche Analyse, Planung und Organisation ist, sondern dass es uns gehen mag, wie bei den Aposteln, dass die Gemeinde den Weg mitgeht und sie eines Sinnes sind. Und ich möchte mit Apostelgeschichte 6, Vers 7 diesen Abend beenden, weil ich den Eindruck habe, der passt dort sehr gut. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das heißt, nachdem die Gemeinde sich strukturell neu aufgestellt hat und ihrem Dienst dadurch noch besser nachkommen konnte, hat Gott sie weiter gebraucht und weiter wachsen lassen. Ich hoffe, dass wir an einer solchen Schnittstelle sind. Als Gemeindeleitung denken wir das, aber lasst uns darum beten, dass Gott uns in diese Richtung dann auch führt. Lasst uns aufstehen und ich würde mich sehr freuen, wenn einige uns im Gebet leiten.